Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen.
Kein Kontakt zur Familie, kein Brief, der ungelesen ankommt oder geschrieben wird. Protokollierte und oder mitgehörte Telefonate, keine Bücher, keine Zeitungen. Doris Wagner war als junge Nonne in einer geistlichen Gemeinschaft einer quasi totalen Kontrolle unterworfen. Und als sie von einem Priester missbraucht wurde, wurde ihr bedeutet, die Verantwortung läge immer bei den Frauen. 2011 verließ die damals 27-Jährige die Gemeinschaft, die direkt dem Papst untersteht und die Papst Benedikt XVI. 2001 als eine, Zitat, Familie des geweihten Lebens, Zitat Ende, anerkannte. Jetzt hat Doris Wagner, die heute in Münster in Philosophie promoviert, ein Buch über ihre Zeit in dieser Gemeinschaft geschrieben. Nicht mehr ich, heißt es doppeldeutig, mit einem Vorwort des Theologen Professor Wolfgang Beinhardt, der zum Kreis der Freunde und Schüler von Papst Benedikt XVI. Gehört. Er war derjenige, der Papst Benedikt XVI. Auf seinem Lehrstuhl nachfolgte. In seinem Vorwort unterstreicht Professor Beinhardt, dass es die Strukturen der Gemeinschaft sind, die einen solchen Missbrauch letztlich möglich machen. Strukturen, die es, so schreibt Professor Beinhardt, auch in anderen geistlichen Gemeinschaften, die in den letzten Jahrzehnten in der katholischen Kirche entstanden sind, gebe. Ich freue mich sehr, dass Doris Wagner heute zu uns gekommen ist und sich der Mühe unterzieht, ihre Geschichte nochmal für unsere Hörer zu erzählen. Herzlich willkommen, Doris Wagner. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Domradio, die Sendung Menschen, zu Gast ist Doris Wagner. Soweit sind wir schon, Doris Wagner, dass wir ihren Namen kennen. Am Anfang stellt unser Gast sich immer selber vor. Deswegen bitte Alter.
Ich bin 30.
Beruf.
Ich promoviere.
Ich frage an der Stelle immer nach Berufung. Und da habe ich dieses Mal ein bisschen länger drüber nachgedacht und wollte das in diesem Fall präzisieren, weil ich will eigentlich nach dem Wortsinn im weiteren Sinn fragen. Also die Aufgabe, zu der ein Mensch berufen sein kann heute. Können Sie damit was anfangen, mit diesen Definitionen von Berufung?
Ja, damit kann ich was anfangen.
Und was wäre das?
Ich würde sagen, ich bin wie alle Menschen berufen, Gott und die Menschen zu lieben.
Von meiner Mutter habe ich?
Das ist schwierig. Von meiner Mutter habe ich Mütterlichkeit.
Ohne meinen Vater?
Ohne meinen Vater wäre mir ganz viel kindliche Geborgenheit, hätte ich nicht erfahren können.
Als meine Familie zum katholischen Glauben konvertierte, habe ich
ein ganz neues religiöses Universum entdeckt.
Seitdem ich 15 Jahre alt war, wollte ich ins Kloster, weil
das für mich der Inbegriff von Glück war.
Meine spätere Gemeinschaft habe ich kennengelernt als
ich einen Kongress in Fulda besucht habe.
Ich war mir nicht sicher, ob ich in meine spätere Gemeinschaft eintreten wollte, weil
mir von Anfang an ein paar Dinge komisch vorgekommen sind.
Dass das Motto der Gemeinschaft mein Taufspruch war, hat mich
unglaublich tief getroffen und war für mich der Beweis, dass das der Wille Gottes ist, dass ich dort eintrete.
Wenn ich in der ersten Zeit nach dem Eintritt Zweifel an meiner Entscheidung hatte, habe ich
das immer als Prüfung interpretiert.
Die Tatsache, dass ich weder Briefe unzensiert lesen noch schreiben durfte, keine Bücher lesen, keine Freunde außerhalb noch innerhalb haben durfte, hat langsam aber sicher
mich mir selbst entfremdet.
Jungfräulichkeit hieß für uns Schwestern?
Verzicht auf alles.
Wir mussten Blusen tragen, die zu weit geschnitten waren, die hochgeschlossen waren. Wir mussten Röcke tragen, die zu weit waren als Schwestern. Damit?
Damit wir unsere eigene Weiblichkeit verstecken konnten.
Am Tag meiner Einkleidung war ich
traurig.
Als mich ein Priester missbrauchte, habe ich gedacht.
Darüber kann ich niemals mit irgendjemandem reden.
Als ein Zweiter mir zu nahe kam,
war ich einfach nur panisch.
Selbstmordgedanken hatte ich als?
Als ich gedacht habe, dass Gott will, dass mir das alles widerfährt. Und als ich gemerkt habe, dass die Gemeinschaft keinerlei Verantwortung übernimmt.
Dass der Papst manchmal Gast und viele Vertreter der Gemeinschaft war und viele Vertreter der Kurie ein- und ausgingen, war für mich?
Ja, das war für mich zuerst normal und ist mir erst später komisch vorgekommen.
Dass es einen Pater gab, der mir zuhörte und mir glaubte, war
für mich das Schlüsselerlebnis, um wieder zu mir selbst zu kommen.
Als ich den Missbrauch danach meinen Vorgesetzten offenbarte, hoffte ich,
dass sie erkennen, dass es Dinge gibt in der Gemeinschaft, die sie ändern müssen.
Als ich den Missbrauch meinen Vorgesetzten offenbarte, wurde ich
selbst beschuldigt und versetzt.
Als ich ein Stipendium bekam, war das
materielle Sicherheit für die Zeit nach dem Austritt.
Austreten wollte ich in dem Moment als?
Als ich gemerkt habe, dass die Verantwortlichen in der Gemeinschaft überhaupt nicht verstanden haben, was passiert ist und nicht bereit waren, Konsequenzen zu ziehen.
In Philosophie wollte ich promovieren, weil?
Weil man in Philosophie freier denken kann als in Theologie.
Als ich geheiratet habe?
Hatte ich das Gefühl, ganz in meinem neuen Leben angekommen zu sein.
Das Buch Nicht mehr ich wollte ich schreiben, um?
Um andere Menschen, die als junge Menschen so denken, wie ich damals gedacht habe, zu warnen und zu verhindern, dass andere Menschen dasselbe passiert wie mir.
Ich nenne meine ehemalige Gemeinschaft in diesem Buch nicht, weil?
Weil es mir nicht auf diese eine Gemeinschaft ankommt, sondern weil es mehrere Gemeinschaften gibt, in denen solche Dinge passieren können und leider auch passieren. Gott ist heute nach wie vor der Anker und das Fundament meines Lebens.
Die Sendung Menschen im Domradio. Und zu Gast ist heute in der Sendung Menschen Doris Wagner. Doris Wagner, Sie haben ein Buch geschrieben, das gerade just veröffentlicht worden ist. Nicht mehr ich heißt es. Und im Untertitel Die wahre Geschichte einer jungen Ordensfrau. Lassen wir mal das unfassbar kitschige Cover weg. Ich finde, da hat der Verlag was verbrochen. Abgesehen davon ist dieses Buch überhaupt nicht kitschig, sondern eine wirklich erschütternde Geschichte. In einer Gemeinschaft spielt diese Geschichte, die Sie nicht benennen. Wir können gleich noch darüber reden, warum Sie das gewählt haben. Ich würde Sie gerne zuerst fragen, wie schwer ist es Ihnen denn gefallen, dieses Buch zu schreiben?
Ja, das war einerseits sehr schwer, weil ich natürlich, wenn ich meine Geschichte erzähle, erzähle ich sehr persönliche, intime Erfahrungen. Es ist einfach schwer vorstellbar, das in die Hände von Menschen zu geben, die ich gar nicht kenne. Also von daher ist es mir schwer gefallen. Schwer gefallen ist mir auch beim Schreiben, mich wieder hineinzuversetzen in die Gestalt, die ich früher war, in die Erfahrungen, die ich erlitten habe. Das war wirklich zum Teil sehr, sehr schwer für mich. Andererseits ist es mir nicht schwer gefallen, weil ich mir ja nichts ausdenken musste, weil ich das alles auch schon aufgearbeitet hatte und das alles in mir da war und irgendwie auch dann rausgesprudelt ist. Also ich habe nicht lange nachdenken müssen, ich habe nicht viel Zeit gebraucht. Und es ist mir auch insofern nicht schwer gefallen, weil ich einen Drang verspürte. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe eine Verantwortung aufgrund dessen, was ich erlebt habe und die nehme ich wahr und ich muss die Geschichte in die Öffentlichkeit stellen, damit andere Menschen eben gewarnt werden.
Nicht mehr ich ist der Titel und das ist ja bewusst doppeldeutig. Mhm. Welche beiden Bedeutungen wollten Sie transportieren?
Zum einen ist das einfach ein Zitat aus dem Galaterbrief. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das war mein Leitmotiv. Mhm. Das war der Bibelvers, mit dem ich ins Kloster gegangen bin. Davon war ich begeistert. Ganz von Christus erfüllt sein. Habe dann allerdings in der Gemeinschaft erlebt, dass dieses nicht mehr ich dort wortwörtlich genommen ist im Sinn von absoluter Selbstverleugnung. Und dann natürlich ist man am Ende nicht mehr ich und dann kann einen auch nichts mehr erfüllen. Und
alles kann mit einem gemacht werden.
Und alles kann mit einem gemacht werden, genau. Mhm. Und andererseits heißt das ja nicht für mich, nicht mehr ich, für mich aber auch, verstehe ich das im Sinn von nicht mehr mit mir.
Mhm.
Ich bin wieder ich und ich werde das nicht nochmal erleben.
Nicht mehr ich bin das Opfer.
Genau.
So habe ich
genau,
den,
so.
Und
ja.
den, die zweite Deutung verstanden. Wie sie in diese Strukturen geraten konnten und warum es so schwer war, hinauszufinden, das erzählen wir gleich. Ich würde jetzt gerne an dieser Stelle bei dem Buch bleiben. Sie nennen ja im Buch die Gemeinschaft nicht. Sie haben gerade im Fragebogen schon gesagt, weil es Ihnen ja auch gar nicht um diese konkrete Gemeinschaft nur geht, sondern um die Strukturen. Und ich will das aus vielen Gründen respektieren. Also wir werden hier die Gemeinschaft auch nicht nennen. Im Vorwort nennt Professor Wolfgang Beinert aber noch ein anderes Motiv. Er sagt, es ist einfach auch, sie haben auch einfach einen guten Grund, den nicht zu nennen, damit ihnen ja nichts geschieht. Mhm. Also so, was war denn die Befürchtung?
Ja, einmal natürlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich diesen Menschen mehr oder weniger 8 Jahre lang ausgeliefert war. Und da ist eine ganz tiefe Angst einfach entstanden, wo man sich darüber streiten könnte, wie rational die ist, aber ist einfach da in mir. Mit der muss ich umgehen. Und andererseits glaube ich, ist auch die Befürchtung, dass diese Gemeinschaft versuchen könnte, irgendwie juristisch vorzugehen oder dass ein Prozess geben könnte, der am Ende vielleicht sogar sich für die Gemeinschaft entscheidet, weil sie mehr Geld haben, sich einen besseren Anwalt leisten können und dass ich irgendwie nochmal praktisch von ihnen eingeholt werden könnte.
Also es geht um Schutz, ne? Es geht um Schutz und darum zu sagen, guck nicht nur dahin, sondern guck darauf, was die Strukturen sind, warum das passieren sollte. Das ist auch genau das, was wir hier in der Sendung erzählen wollen. Also sozusagen den Weg hinein und den Weg hinaus. Die Gemeinschaft hat mittlerweile reagiert. Sie bedauert ihr Buch sehr. Haben Sie auch persönliche Reaktionen bekommen?
Aus der Gemeinschaft nicht, nein.
Haben Sie das erwartet?
Das habe ich auch nicht erwartet.
Okay. Eines ist die Gemeinschaft und wie die reagiert. Eines ist die Öffentlichkeit. Sie haben eben schon gesagt, ich habe eine Verantwortung gespürt. Ich wollte meine Geschichte jetzt öffentlich erzählen. Es gab so eine Art Vorläufer in der Zeit, habe ich gesehen, vor einem guten halben Jahr ist Ihre Geschichte als die Geschichte von einer Schwester Clara erzählt worden. Und es ließ an Deutlichkeit eigentlich auch nichts zu wünschen übrig. Mhm. Und trotzdem hat es überhaupt nicht die Kraft. Also die Kraft hat es entwickelt, weil Sie gesagt haben, ich gebe mein Gesicht dazu, meinen Namen und mein Gesicht. Das braucht ungeheuer viel Mut, finde ich. Wie geht es Ihnen denn jetzt damit, dass es veröffentlicht ist? Es gab viele Interviews mit Boulevardzeitungen. Sie waren in verschiedenen Talkshows eingeladen.
Ja, sehr komisch. Es ist sehr komisch, wenn man auf einmal sein eigenes Gesicht auf einer Boulevardzeitung sieht, mit einer großen, mehr oder weniger reißerischen Überschrift aller
Nonne
im Kloster
an.
Missbraucht, genau.
Nonne
oder
klagt an.
Genau, oder sowas, genau.
Das
oder rechnet
ja
ab.
Ja.
Das sind Worte, die ich nie wählen würde. Und das ist mir auch ein Stück weit unangenehm. Nur, wie Sie sagen, es war der Preis oder es ist der Preis, den ich bezahle, um wirklich. Um was bewirken zu können.
Sie haben es ja anonym versucht. Wie waren denn die Reaktionen auf den Zeitartikel?
Die waren auch da. Also es hat damals auch schon Reaktionen gegeben, aber überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was ich momentan erlebe. Und vor allem, was ich momentan erlebe und was mich sehr freut, auch wenn das sehr schwer ist zum Teil, das ist, dass Frauen sich melden bei mir, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben.
Sie haben das Buch gewidmet. Die Widmung heißt allen, die Ähnliches erlebt haben, wenn ich es jetzt richtig zitiere. Und das ist das, was Sie wollten. Sie wollten es für diese Menschen schreiben. Und die melden sich.
Genau. Und das ist eine wunderbare Erfahrung. Auch wenn ich, ich habe in den letzten Tagen einige Geschichten gehört, Das ist schwer auszuhalten, gerade wenn man selber was Ähnliches erlebt hat und zum Teil sind die Geschichten noch viel schlimmer und vor allem, was mich am tiefsten berührt, das sind fast immer Geschichten von Menschen, die keine Hilfe und kein Verständnis erlebt haben. Ich hatte das Glück, dass ich irgendwo Verständnis erlebt habe, dass es, weil wir später auch noch drauf kommen, dass es bis zu einer päpstlichen Visitation gekommen ist, andere Frauen hatten das nicht und das ist sehr, sehr schwer zu ertragen und ich hoffe einfach, dass sich noch mehr melden und dass dadurch dass dadurch ja einfach der Mut entsteht, dass ich irgendwie anderen Menschen Mut machen kann, ihre Geschichten auch zu erzählen.
Also Angst ist ja oft ansteckend. Das ist die Erfahrung von Hysterie, dass Angst sich ausbreitet und alle erfasst und hinterher sagen, wir waren irgendwie komisch, was wir da gemacht haben. Aber Mut ist ja auch ansteckend. Fühlen Sie, wie viel Mut Sie aufbringen müssen? Oder ist es mehr die Verantwortung und der Mut kommt hinterher?
Ja, das ist beides. Also ich habe das Gefühl, ich könnte das nicht tun. Ich würde mich schlecht fühlen. Ich hätte ein schlechtes Gewissen. Ich habe das Gefühl, ich muss diese Verantwortung wahrnehmen. Aber ich spüre natürlich auch, dass es auch was kostet.
In Ihrem Elternhaus hat Religion eine große, wichtige Rolle gespielt. Davon erzählen wir nach den Nachrichten. Zu Gast heute im Domradio in der Sendung Menschen ist Doris Wagner. Nach ihrem Einser-Abitur sind sie in eine religiöse katholische Gemeinschaft eingetreten, in der ihr sehr viel Leid zugefügt wurde. Doris Wagner, dass es eine katholische Gemeinschaft werden würde, war gar nicht selbstverständlich, denn geboren worden sind sie ursprünglich in eine evangelische Familie, die später konvertiert ist. Wie war das mit der Religion in Ihrer Familie?
Religion in meiner Familie war ganz, ganz wichtig, weil sie das Fundament war, das meine Eltern durch viele Schwierigkeiten getragen hat. Und so haben wir Kinderreligion auch erlebt, als Heimat, als Geborgenheit, als Gott ist immer da. Und wenn es Probleme gibt und wenn ihr Sorgen habt, ihr könnt immer beten und Gott ist immer da.
Warum hatten Ihre Eltern den Wunsch zu konvertieren?
Das war ein Prozess, der über mehrere Jahre gegangen ist, wo meine Eltern einfach den katholischen Pfarrer kennengelernt haben und dann angefangen haben, in die katholische Kirche zu gehen am Sonntag und das Gefühl hatten, da ist irgendwas glaubwürdiger, da ist mehr Trost, da ist und haben dann angefangen, mit ihm zu sprechen und er hat ihnen auch Material mitgegeben und für uns, wir waren überzeugte Lutheraner, waren natürlich Heiligenverehrungen oder der Papst oder das Fegefeuer, das waren ganz schwierige Dinge, aber wir haben darüber diskutiert und das war für die ganze Familie nochmal so eine Glaubensschule, wo jeder sich auch selber damit auseinandergesetzt hat und vor allem die Tatsache, dass es in der katholischen Kirche, wie wir das damals erlebt haben, weniger Beliebigkeit gibt, dass es viel mehr klare Antworten gibt, auch auf Fragen unserer Zeit, zum Beispiel zur Bioethik und so weiter. Das hat uns damals, beziehungsweise meine Eltern damals, sehr beeindruckt. Und so stand am Ende von diesem Prozess stand dann die Konversion.
Sie haben gerade gesagt, da gab es mehr Trost. Sie sind ja später in eine Gemeinschaft eingetreten, die ein strafendes Gottesbild hatte. Die Schwestern waren unfrei, es ging um unbedingten Gehorsam. Man durfte keinen eigenen Willen haben. Und manchmal ist es so, dass Menschen so ein Leben wählen, weil sie es von zu Hause als Kind schon so gewohnt sind. Es gibt ja auch Eltern, die so ein Gottesbild haben. Aber wenn Sie von mehr Trost sprechen, dann kann das bei Ihnen nicht gewesen sein.
Nein, wir haben Gott nie als Bedrohung erlebt oder als jemanden, der straft oder vor dem man sich fürchten muss. Ganz im Gegenteil, Gott war immer der, dem man absolut und bedingungslos vertrauen kann. Und ich denke, das war auch die Brücke in die Gemeinschaft, denn in der Gemeinschaft ist dieses Wort Vertrauen auch sehr oft verwendet worden. Nur hat es dann eben einen ganz anderen Beigeschmack bekommen und es hat eigentlich eine andere Bedeutung gehabt.
Zur Gemeinschaft kommen wir gleich. Und dann nochmal kurz bei Ihnen bleiben. Also Sie sind in diese ganz gläubige Familie geboren worden, die als Familie konvertiert ist. Und mit 15 wussten Sie, ich will Nonne werden. Mhm. 15 ist so ein Alter, in dem man irgendwie sein Herz in der Hand trägt und irgendwie einen Ort sucht, wo man es ablegen kann und glücklich werden kann. Erinnern Sie sich noch, was Sie wollten, warum Sie Nonne werden wollten?
Ja, wir sind konvertiert und ich habe auf einmal, für mich, ich war immer schon sehr gläubig, aber in der Zeit, in der ich evangelisch war, ist das ja übers Wissen gegangen. Ich habe sehr viele Bibelstellen auswendig gekannt, ich habe Stellen aus Luthers Katechismus auswendig gekannt und als wir katholisch geworden sind, bin ich mit einer ganz anderen Welt in Berührung gekommen, mit Heiligen, mit Mystikern, mit betrachtendem Gebet, mit dem Rosenkranzgebet, mit der eucharistischen Anbetung und die Gestalten, in denen sich diese faszinierende Welt kristallisiert hat, waren heilige Ordensleute wie Theresia von Lisieux oder Theresa von Avila und das hat mich einfach so fasziniert, dass ich das Gefühl hatte, wenn dich das so fasziniert, dann ist das doch ein Zeichen, dass Gott das auch von dir will.
Und in dieser Zeit tauchte ihre spätere Gemeinschaft in ihrem Leben auf. Das erzählen wir gleich. Die Sendung Menschen im Domradio. Zu Gast ist Doris Wagner. Doris Wagner, Sie haben Abitur gemacht, ein sehr gutes Abitur, und sind direkt danach in eine religiöse Gemeinschaft eingetreten. Über diese Geschichte haben Sie ein Buch geschrieben, Nicht mehr ich heißt es, und Sie schildern in diesem Buch den Weg in die Gemeinschaft. Kennengelernt haben Sie diese Gemeinschaft in Fulda beim Kongress Freude am Glauben, und das, was ich dann gelesen habe im Buch, das ist, dass sie sind darauf aufmerksam geworden, und dann hat die Gemeinschaft Sie und Ihre Familie richtig, ja, umworben, kann man fast schon sagen, oder?
Ja, kann man sagen. Also es war nicht so, dass ich die Gemeinschaft angesprochen habe, beziehungsweise die Schwestern, die dort am Stand standen, sondern die haben mich angesprochen. Und ich wollte ja, ich habe eine Gemeinschaft gesucht. Ich habe ja auch schon vorher Gemeinschaften besucht und mich umgesehen. Ich war mir bewusst, ich habe eine Berufung und ich wollte nur die Gemeinschaft finden. Und von daher hat mich das nicht so gestört. Also ich habe später mitbekommen, dass sie bei anderen versucht haben, Berufungen regelrecht zu produzieren. Ich hatte die Berufung schon oder den Glauben an meine Berufung. Und von daher hat mich das nicht so massiv gestört, dass sie mich angesprochen haben. Nur habe ich die am Anfang gar nicht ansprechend gefunden. Die Faszination für diese Gemeinschaft kam erst, wie ich dort das erste Mal im Mutterhaus auf Besuch war. Und tatsächlich haben die mich eingeladen, gleich beim ersten Kontakt, und sind später immer wieder auch zu uns auf Besuch gekommen.
Ja, und also so wie, als Sie das Buch geschrieben haben, es gibt wie so ein Soundtrack, der da drunter liegt. Das ist so ein ungutes Gefühl, so eine Stimme, mal leiser, mal lauter, die sagt, also als wenn so ein Rotlicht anginge, ja, oder so ein Blaulicht, ne? So, also das ist irgendwie immer da gewesen, oder?
Genau. Also ich habe die Momente, wo ich gedacht habe, das ist mir unangenehm, das fällt mir schwer, das verstehe ich nicht, die waren von Anfang an da. Nur habe ich das auf eine ganz bestimmte Weise interpretiert. Ich habe mir gedacht, zum Ordensleben, überhaupt zum Leben in der Nachfolge Jesu gehört es dazu, dass es schwierige Momente gibt, dass man nicht alles versteht, dass man sich überwinden muss. Und ich habe von Anfang an diese Zeichen so gelesen. Es war mir ganz klar, Gott beruft mich zu diesem Leben, und das heißt nicht, dass mir dort alles gefallen wird, aber dass ich darin glücklich werde. Und deswegen habe ich diese Momente immer als Prüfung verstanden.
Sie haben das genau so interpretiert. Dann kam der Tag, also ich raff das jetzt ein bisschen, an dem Sie das Gelübde abgelegt haben. Chormantelfeier heißt das in Ihrer ehemaligen Gemeinschaft. Und Sie beschreiben diesen Tag wie so ein Innen und Außen. Also es gibt ein Außen, in dem Sie aufgenommen werden, und ein Innen, in dem Sie todtraurig sind.
Ja. Ja. Das ist, wie soll ich sagen, eine Spaltung, wenn man so will, die in der Formung, die ich in der Gemeinschaft erlebt habe, grundgelegt war. Weil es auf der einen Seite war ganz wichtig, wie wir nach außen uns geben, dass wir fröhlich sind, dass wir unsere Arbeit erledigen, dass wir pünktlich sind, was auch immer, alles, was eine gute Schwester tut, das sollten wir tun. Und wir sollten gleichzeitig lernen, unsere eigenen Gefühle im Zaum zu halten, zu disziplinieren, uns nicht anmerken zu lassen, wenn es uns nicht gut geht. Eigentlich nicht zu fühlen. Also explizit haben wir gelernt, unserem Verstand zu misstrauen und unseren Willen abzutöten. Und da gehören die Gefühle natürlich dazu.
Dem Verstand zu misstrauen. Sie schildern, das ist zwar am Ende der Geschichte, aber das passt hier sehr gut hin. Sie schildern eine Klavierstunde, wo sie angeleitet werden, nicht zu fühlen. Das geht so weit, dass sie üben sollten und den Klavierdeckel zupacken.
Genau.
Dass sie mit den Fingern, damit sie nichts fühlen. Ich habe echt gedacht, wie kann das sein? Wenn Musik kein Gefühl ist, weiß ich nicht. Musik muss man fühlen, damit sie lebendig wird.
Ja, möchte man meinen.
Es ging darum, nicht zu fühlen.
Ja.
Und sie wollten glücklich sein, sie wollten Prüfungen durchstehen, damit sie glücklich werden. Haben sie sich nicht gewundert, dass das Glück nie kam?
Doch, aber an einem bestimmten Zeitpunkt habe ich gedacht, jetzt geht es mir so schlecht und ich bin so traurig. Und ich habe dann zum Teil auch wirklich sowas wie emotionale Zusammenbrüche erlebt, wo mir die Tränen übers Gesicht gelaufen sind und nicht verstanden habe, was los ist, weil es eigentlich keinen akuten Grund gegeben hat. Ich war nur so fertig innerlich. Und ich habe mir immer gedacht, das ist jetzt wirklich die ultimative Prüfung. Und wenn Gott dir so viel zutraut, dann kann es nicht mehr lang dauern, dann kommt das große Glück sicher bald. Und ich habe das bis zum Schluss erwartet.
Das waren die Gefühle. Sie haben schon gesagt, man wurde angeleitet, seinem Verstand zu misstrauen. Und man wurde geformt. Sie haben schon gesagt, die Formung, die heißen auch Formungsgespräche. Denen mussten Sie aber alles offenbaren. Was hat es mit diesen Formungsgesprächen auf sich?
Die Formungsgespräche, das waren, es gibt ja, ich denke, es gibt in jedem Noviziat sowas wie eine Begleitung, eine Einführung, wo man in das Leben eingeführt wird und mit den Regeln, mit dem Geistesleben vertraut gemacht wird. Und ich bin davon ausgegangen, das ist das. Und das ist normal und das ist in jeder Gemeinschaft so. Ich habe wirklich erst im Nachhinein realisiert, dass das gar nicht normal war, wie diese Gespräche abgelaufen sind, weil in der Regel haben wir Berichte geschrieben über die Woche, was uns in der Woche aufgefallen ist, was uns durch den Kopf gegangen ist, was wir gefühlt haben, Probleme, die wir hatten, Dinge, die uns bei anderen aufgefallen sind. Wir mussten uns auch gegenseitig beobachten oder wenigstens mitteilen, wenn irgendwas war. Und über diese Berichte ist dann gesprochen worden. Das waren die Formungsgespräche.
Aber in welcher Art ist darüber gesprochen worden?
Ja, zum Beispiel, ich bin immer bestätigt worden und getadelt worden. Ich bin bestätigt worden, zum Beispiel hat meine Verantwortliche gesagt, es ist sehr schön, wie hingebungsvoll du in der Küche arbeitest, wie fröhlich du bist, das freut alle im Haus und das ist sehr schön und da strahlst du wirklich was ganz Schönes aus. Und auf der anderen Seite dann, wenn ich Dinge nicht verstanden habe oder wenn ich irgendwas gemacht habe, was ich auch selber nicht gewusst habe, dass das falsch war, dann kam sowas wie, da müssen wir jetzt doch mal ernsthaft drüber reden und das finde ich sehr schade. Da sind andere schon weiter wie du und da musst du noch wachsen. Und zum Teil hat sie mir dann Fristen gesetzt, so, wenn es in einem Monat nicht besser ist, dann müssen wir uns da was einfallen lassen. Und ich war erschüttert, ich wollte ja alles richtig machen und hab das auch gar nicht, ich habe das nicht schlimm gefunden. Ich habe gedacht, das gehört dazu, also dass ich mir auch was sagen lasse und dass ich eben, wenn ich das nicht tue, dann komme ich ja auch in dieses Leben nicht rein. Ich habe nicht gemerkt, dass mir damit Freiheit genommen wird und dass ich eigentlich gebrochen werde und dass ich das nicht dürfte, dass ich manipuliert worden bin. Das war mir in diesen Gesprächen nicht klar.
Also im Buch haben Sie den Raum, um das einfach wirklich Schritt für Schritt zu schildern, dass Sie manipuliert worden sind und auch wie Sie manipuliert worden sind. Ich frage das an der Stelle, weil es sonst einfach so schwer ist, sich das vorzustellen, dass eine intelligente junge Frau halt so komplett ihren Willen abgibt, wie das aber passiert ist.
Das kann man sich nicht vorstellen.
Vielleicht kann man es ja nachvollziehbar machen, deswegen frage ich so danach.
Also ein Punkt, der da ganz wichtig ist, wenn ich das nur kurz anmerken darf, dass man das nachvollziehen kann, das ist auch die Isolation. Wenn man mit keinem anderen Menschen mehr reden kann, wenn man nicht die Gelegenheit hat, an einem anderen zu sagen, du, ich hatte das Gespräch und das war so komisch oder findest du nicht auch, dass unsere Kleidung oder dass unsere Arbeit oder was auch immer, wenn nie jemand sagt, du hast recht, das ist ja unmöglich, das hat, was, wie kann die sowas sagen, sondern wenn man immer nur zu hören bekommt, die anderen sind weiter, das machst du ganz toll, das ist aber schade, dann sucht man die Schuld bei sich, dann wirkt das, dann hört man auf zu denken, wenn man kein Feedback bekommt.
Vielleicht müssen wir das auch nochmal sagen, also weil Sie die Isolation ansprechen. Sie sind von Ihrer Familie, in der Sie so gerne waren, getrennt worden. Es gab richtige Zensur, die Briefe, die Telefonate. Sie durften ja nicht nur außerhalb keine Freunde haben, sondern auch innerhalb keine Freunde. Also es ist ja eine systematische Vereinzelung und dann eine Angewiesenheit auf die Person, die sie formt.
Genau. Ja.
Das, ich glaube, das ist wichtig, dass man das einfach so ein bisschen versteht. Denn diese ganze Entwicklung hat sie richtig willenlos gemacht mit durchaus dramatischen Folgen. Das erzählen wir in der zweiten Stunde. Und zur vollen Stunde gleich hören wir einen Psalm, den sie uns mitgebracht haben. Am Mikrofon Angela Krumpen und zu Gast im Studio ist Doris Wagner. Doris Wagner, Sie haben uns einen Psalm mitgebracht. Was hat es mit diesem Psalm auf sich, dass Sie ihn in die Mitte von dieser Sendung bringen?
Dieser Psalm war für mich ganz zentral, weil er überhaupt das Stundengebet war für mich ganz zentral. Denn das Stundengebet war für mich in der Gemeinschaft eigentlich der einzige Ort, wo ich auch mein Leid, meine Trauer, die in mir war, vor Gott stellen konnte, wo ich das zum Ausdruck bringen konnte. Ich konnte niemandem sonst sagen, dass ich traurig war. Ich konnte, ich musste immer fröhlich sein. Und das auch das sonstige Gebet war überlagert von Texten, die vorgelesen worden sind. Und nur an dieser Stelle konnte ich mich praktisch ehrlich vor Gott machen. Das war mir sehr wichtig.
Das heißt, der alte Psalmbeter, der diese Worte in die Welt gebracht hat, das war ihre Stimme auch.
Genau, ja.
Das ist ja sehr, es ist nicht schön zu hören, betrübt ist meine Seele und wo ist dein Gott?
Ja.
Aber es hört auch auf mit Harre auf Gott.
Denn ich werde ihm noch danken. Und das hat mich auch durchgetragen durch die Jahre, wo ich eigentlich verzweifelt war, wo ich das fast nicht glauben konnte, dass noch irgendwann mal was kommt. Und dann mir selbst zu sagen im Gebet, Gott wird dir noch helfen. Das hat mich getröstet. Obwohl mir ganz oft Tränen übers Gesicht gelaufen sind an der Stelle.
Wie war das denn mit Gott? War dein Gott da? Also haben Sie das auch gefühlt oder haben Sie, oder war das, wo ist dein, also haben Sie mit den anderen praktisch gefragt, wo ist dein Gott?
Es war beides. Und ich muss sagen, also ich hab das Gefühl gehabt, auch dass Gott mir genommen worden ist. Wir durften ja über nichts Persönliches sprechen. Wir durften auch nichts Persönliches mehr wollen und denken. Und wir durften vor allem auch keine persönliche Gotteserfahrung haben. Was Gott will und wie Gott ist, haben unsere Verantwortlichen uns gesagt. Und das hat wirklich auch dieses Gefühl von Gott ist da und Gott ist bei mir und ich spüre Gott, zerstört, sodass ich das Gefühl, also an dem Punkt, wo ich wieder formulieren konnte, wo bist du denn, war ich schon über den tiefsten Graben hinaus, würde ich sagen.
Domradio, die Sendung Menschen. Heute zu Gast ist Doris Wagner, die uns gerade einen Psalm mitgebracht hat. Und im Zusammenhang damit haben sie erzählt, dass es in ihrer Gemeinschaft, in der sie damals gelebt haben und über diese Zeit haben sie ein Buch geschrieben, Nicht mehr ich heißt es, dass es so weit ging, dass ihre Oberen ihnen gesagt haben, dass sie keine persönliche Gotteserfahrung machen dürfen. Ich weiß gar nicht, wie das geht, aber jedenfalls ist ihnen das so gesagt worden. Und ich sage das deswegen, wir haben vorher so den Weg aufgezeigt, wie sie geformt wurden in den Formungsgesprächen, die auch noch so heißen. Und sie haben, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, gesagt, es ging darum, dass wir nicht mehr fühlen, dass wir keinen eigenen Willen haben und offensichtlich auch keine eigenen Gotteserfahrungen haben. Und das zielt ja auf so eine komplette geistige Unterwerfung. Nun beschreiben sie im Buch aber auch, dass es um eine komplette Unterwerfung geht, auch um eine körperliche Unterwerfung. Also es gab Übergriffe von Frauen und das haben sich ihnen aber auch zwei Patres genähert. Sie schreiben in dem Buch von Missbrauch, was sie schildern, würde ich umgangssprachlich eine Vergewaltigung nennen. Sie bleiben aber bei Missbrauch und das aus einem guten Grund.
Ja, ich habe leider die Erfahrung gemacht, dass Vergewaltigung im juristischen Sinn nur dann vorliegt, wenn der Täter Gewalt anwendet.
Physische Gewalt anwendet,
wenn er zum Beispiel Waffen hat, mit der er sein Opfer bedroht oder wenn das Opfer sich wirklich heftig wehrt. Und wie heftig das sein muss, das ist auch juristisch umstritten, was ich damals versucht, spärlichen Versuche, zu denen ich noch in der Lage war, haben jedenfalls nicht ausgereicht.
Sie haben sich mit Worten gewehrt?
Ich habe mich mit Worten gewehrt. Ich habe auch versucht, seine Hände festzuhalten, aber ich hatte keine Kraft.
Und gleichzeitig gab es ja so viel psychische Gewalt, dass es eben auch, das hatte ja funktioniert mit dem, dass ihr Ich irgendwie so in Geiselhaft genommen worden ist. Ich tue mich ein bisschen schwer, sie danach zu fragen, weil ich nicht möchte, dass es irgendetwas Retraumatisierendes in dem gibt, was wir hier tun. Und gleichzeitig schreiben sie in dem Buch davon und sie sagen, es ist auch wichtig, dass ich davon schreibe. Es ist die Spitze des Eisbergs.
Genau.
Aber auch nur die Spitze des Eisbergs.
Genau, also für mich ist dieser Übergriff praktisch ein Symbol für das geworden, was mir in der Gemeinschaft insgesamt passiert ist. Dass mir Gewalt angetan worden ist, dass ich missbraucht worden bin. Ich bin missbraucht worden als Arbeitskraft, als Lächelschwester, die man vorzeigen konnte, wie es mir dabei ging und
als
was ich wollte. Das war nicht wichtig. Und genauso hat der Pater das auch gemacht. Der hat mich missbraucht für seinen Zweck. Und wie es mir dabei ging, war ganz egal. Und von daher hat das so was Symbolisches für mich. Zugleich ist es auch, er hätte das nicht tun können, wenn mir der Rest nicht passiert wäre.
Mhm. Nun war das ja eingebettet auch in so ein ganzes Gedankengebäude. Sie haben eben schon gesagt, also diese Stimmen gab es in mir, die mich gewarnt haben, aber ich habe sie anders interpretiert. Ja. Und auch so ein Verhalten ist ja in der Gemeinschaft interpretiert worden. Das war klar, die Frau trägt die größere Verantwortung. Mhm.
Genau, also ganz grundlegend hat es in der Gemeinschaft die Vorstellung gegeben, es gibt sowas wie Dinge, die objektiv richtig sind, und wenn wir die alle befolgen, dann passiert nichts.
Mhm.
Das heißt, zum Beispiel auch wenn wir alle das Richtige denken und das Richtige fühlen und dasselbe wollen, werden wir alle glücklich, das habe ich ja auch geglaubt, und tun alle das Richtige. Und auch wenn in der Kirche alle tun würden, was die Kirche lehrt, dann wäre alles wunderbar. Und so war das auch in Bezug auf die Schwestern und die Priester. Es war natürlich immer Thema, dass nichts passiert. Und es war aber auch ganz klar, die Verantwortung liegt bei den Schwestern. Und wenn die Schwestern alles richtig machen, dann kommen die Priester gar nicht in Versuchung. Das heißt, in dem Moment, wo ein Priester in Versuchung kommt oder einer Schwester nachstellt, fühlt sie sich schon schuldig. Und so ist es mir gegangen.
Hat die Schwester was falsch gemacht?
Genau.
Haben Sie das denn damals selber für sich angenommen? Also Sie haben diese Übergriffe erduldet, sind vergewaltigt worden. Haben Sie sich dann schuldig gefühlt?
Ja und nein, ich habe mich hinterher schuldig gefühlt, einfach weil ich war keine Jungfrau mehr. Und das war an dem Punkt praktisch noch das Einzige, worauf irgendwie die Sinnhaftigkeit dieses Lebens und mein Selbstwertgefühl noch gegründet hat. Weil ich war nicht glücklich. Ich habe keine Erfolgserlebnisse gehabt, ich habe keine Beziehungen mehr gehabt. Ich war nur noch drauf geworfen irgendwie, dass ich immerhin eine gute Schwester bin, und das hat sich kristallisiert in diesem Punkt. Ich diene und ich habe Jungfräulichkeit gelobt, und in dem Moment, wo das zerstört war, war ich vernichtet und habe mich deswegen auch schuldig gefühlt. Aber zugleich war mir klar, ich habe alles versucht, um das zu verhindern, um diesen Pater loszuwerden, um auf ihn einzureden, um meine Verantwortlichen aufmerksam zu machen. Und ich habe keine Schuld, dass er das getan hat.
Irgendwann sind Sie an den Punkt gekommen, ich muss hier raus. Den erzählen wir gleich. Doris Wagner, zu Gast heute im Domradio in der Sendung Menschen. Wir erzählen Ihre Geschichte, die Sie selbst in einem Buch erzählt haben. Nicht mehr ich heißt dieses Buch. Und haben Sie jetzt in dieser Sendung bis zu dem Punkt erzählt, wo Sie wirklich an einem absoluten Tiefpunkt waren. Also Sie waren in eine geistliche Gemeinschaft eingetreten als Nonne. Sie wollten Ihr Leben Gott schenken, Sie wollten dienen, Sie wollten glücklich werden, und Sie sind als komplette Person missbraucht worden, mit allen Facetten, die das haben kann, bis dahin, dass nicht nur ihr Denken und ihr Fühlen manipuliert und kontrolliert wurde, sondern auch ihr Körper, dass sie vergewaltigt worden sind. Und irgendwann, also gab es einen Punkt, an dem sie gesagt haben, jetzt muss ich hier raus. Mhm. Was war das für ein Punkt?
Also der Punkt, an dem ich sagen konnte, jetzt muss ich hier raus, der stand wirklich erst ganz am Ende. Dazwischen gab es nochmal einen langen Weg, wo ich, aber das hat angefangen wirklich mit diesem sexuellen Missbrauch, weil ich da gemerkt habe, obwohl ich alles richtig gemacht habe, wird nichts gut. Und passiert eben so was Schreckliches wie dieser sexuelle Missbrauch, wo mir ganz klar war, das kann ich auch nicht mehr als Prüfung interpretieren, das kann nicht von Gott gekommen sein. Da ist was wirklich schief gelaufen, und da stimmt was mit den Regeln nicht, da stimmt was mit der Gemeinschaft nicht. Das war jetzt nicht ich, mit der was nicht stimmt. Das war der erste Punkt, wo ich das gemerkt habe, und ab da habe ich angefangen, 3 Jahre lang mich innerlich zu befreien und ganz mühsamer Prozess wieder anzufangen zu denken und mir das zu erklären, was ist hier schief und was muss ich jetzt tun und was kann man überhaupt tun?
Es gibt ja die sogenannte Resilienzforschung, das ist die Forschung, die danach fragt, wann können Menschen sich eigentlich aus extrem belastenden Situationen befreien. Da gibt es also Langzeitstudien und eine liebe ich besonders von diesen Langzeitstudien, da geht es um einen Milchmann, da geht es um Kinder, die lange Zeit in schrecklichen Situationen sind und die werden die Schulzeit begleitet und dann nach 10, 20 Jahren nochmal. Und die Kinder, die jemanden hatten, das war in einem Fall ein Milchmann, der einmal die Woche kam und das Kind irgendwie anguckte und wahrnahm, was mit dem Kind ist, die hatten andere Chancen im Leben. Die Forschung nennt das den wissenden Zeugen. Und sie hatten so einen wissenden Zeugen in ihrer Gemeinschaft. Welche Bedeutung hat das gehabt?
Also ich habe in Auftrag bekommen, die Bibliothek zu führen in unserem Haus in Rom und habe bei einem kurzen Aufenthalt in Österreich ein paar Stunden zusammengearbeitet mit dem Bibliothekar im Mutterhaus. Und dieser Pater ist ganz anders mit mir umgegangen als andere Mitglieder der Gemeinschaft. Der hat mir nämlich in die Augen geschaut und der hat mir gesagt, ich habe gehört, dass Sie studieren dürfen im Herbst, das finde ich super, machen Sie das gut, und hat mir Tipps gegeben und hat mir das Gefühl gegeben, ich bin was wert. Und er spricht mich als mich an, nicht die Schwester XY, die jetzt da eine Aufgabe hat. Wir haben nicht über die Arbeit gesprochen. Er hat mich angesprochen und das hat unglaublich viel in mir ausgelöst, weil ich das Gefühl hatte, das erste Mal wieder das Gefühl hatte, seit 5 Jahren, ich bin wer. Und damit war auch das Gefühl da, man darf nicht alles mit mir machen.
Das war dann wirklich ein weiter Weg, aber das war der Anfang von dem Weg raus. Diesem Pater haben Sie irgendwann Ihre Geschichte erzählt.
Genau, wir sind dann heimlich in Kontakt geblieben. Wir durften das ja offiziell nicht, vor allem nicht über Häuser hinweg, also auf einen Abstand hinweg. Wir haben das trotzdem getan, wir haben heimlich telefoniert, wir haben uns heimlich Mails geschrieben und einfach angefangen, voneinander zu erzählen, uns auch über die Gemeinschaft auszutauschen, was da schief läuft. Und ab einem bestimmten Punkt, ein paar Monate nachdem wir uns kennengelernt haben, habe ich gedacht, ich muss ihm erzählen, was mir passiert ist. Und das habe ich dann getan. Und das war für ihn ganz, ganz schwer, weil er gemerkt hat, er hat jetzt auch eine Verantwortung mir gegenüber durch dieses Wissen. Und er darf sich nicht zurückziehen, das hätte er auch machen können. Da habe ich Angst davor gehabt, dass er mich jetzt vielleicht verachtet oder im Stich lässt, aber er hat sich mir an die Seite gestellt und hat mir klar gemacht, was ich für Möglichkeiten habe. Und ich hätte nie dran gedacht, das anzuzeigen oder mitzuteilen, weil ich Angst gehabt habe vor der Reaktion meiner Verantwortlichen, zu Recht, wie ich später festgestellt habe. Aber er hat mir das Gefühl gegeben, umso mehr an meiner Seite zu sein.
Bevor Sie gedacht haben, ich muss hier raus, haben Sie erst gedacht, ich muss versuchen, in der Gemeinschaft auf den Missstand aufmerksam zu machen. Das haben Sie dann auch gemacht. Sie haben es Ihren Vorgesetzten erzählt. Sie sagen im Buch, ich habe mich gefühlt wie vor einer Schlacht oder einer Hinrichtung. Und Sie schreiben eben auch, ich hatte recht. Ich habe mich zu Recht gefürchtet. Was ist passiert?
Als ich das 2 Jahre nach dem Übergriff meiner Verantwortlichen mitgeteilt habe, ist das passiert, was ich befürchtet habe. Sie hat mir die Schuld gegeben und sie ist komplett ausgerastet. So habe ich sie noch nie erlebt, das hätte ich auch nicht für möglich gehalten. War wirklich außer sich, hat selber geheult, hat geschrien und hat eben, ihre allererste Frage war, habt ihr verhütet? Das heißt, sie hat mich sofort in die Verantwortung oder in die Mitverantwortung genommen und dann auch ganz klar mir die Schuld gegeben und hat nicht realisieren wollen, dass mir Gewalt angetan worden ist und hat dann auch am Ende von diesem Gespräch gesagt, ich entziehe dir das Vertrauen nicht. Das heißt, für sie war mein Bericht über das, was mir passiert ist, ein Angriff auf sie. Das war ganz merkwürdig in der Situation und trotzdem habe ich an dem Punkt zuerst noch gehofft, vielleicht verstehen sie es doch, vielleicht passiert jetzt was.
Es sind Dinge passiert, aber nicht die sie erhofft haben. Das, was passiert ist, war so, dass sie mehrfach wirklich real vor einem Selbstmord gestanden sind. Und das versuchen wir so zu erzählen, dass man es verstehen kann nach den Nachrichten. Wir haben heute Doris Wagner zu Gast in der Sendung Menschen im Domradio. Ihre Geschichte haben wir bis zu dem Moment erzählt, wo Sie gesagt haben, irgendwann gab es in mir die Überzeugung, ich habe gewusst, was hier passiert, ist keine Prüfung, sondern das ist nicht richtig. Und Sie haben versucht, in der Gemeinschaft auf die Missstände aufmerksam zu machen und haben gehofft, dass irgendetwas passiert. Das, was Sie gehofft haben, ist nicht passiert. Was ist denn passiert? Also Sie haben schon erzählt, Sie haben es der Schwester, die für Sie zuständig war, erzählt. Mhm. Und wenn ich sage es, dann meine ich alles, was wir eben zusammen aufgedröselt haben, was um das große Thema Missbrauch geht. Mhm. Die ist ganz außer sich gewesen. Aber Sie haben das ja auch den Verantwortlichen erzählt. Mhm. Was haben Sie gesagt?
Ja, eigentlich gar nichts. Und das hat mich sehr schockiert. Also ich habe die Generaloberin hat ein bisschen geweint und hat mir zu verstehen gegeben, dass sie enttäuscht ist von mir. Aber das war es auch schon. Und der Obere der Männer hat zu mir gesagt, er entschuldigt sich für das, was dieser Pater mir angetan hat. Ich soll jetzt nicht mehr dran denken. Er würde für ihn beten. Und damit war das für die Verantwortlichen erledigt. Und dass ich versucht habe, ich habe sehr lange Briefe geschrieben und versucht klarzumachen, dass das an der Struktur der Gemeinschaft liegt, dass die Novizen systematisch unselbstständig gemacht werden, ihre Freiheit beraubt werden, und hab wirklich gefleht, lasst uns persönlichen Austausch haben, lasst uns Ausbildungen machen, lasst uns mehr in die Welt gehen, lasst uns lesen, lasst uns denken, lasst uns diskutieren. Das fehlt uns alles. Wir sind gebrochene Gestalten in der Gemeinschaft, so wie wir geformt werden. Und darauf habe ich nie Antworten bekommen.
Was Sie bekommen haben, ist, Sie konnten anfangen zu studieren, erst an einer Universität, wo eigentlich alles sich nochmal wiederholt. Santa Croce heißt sie, glaube ich.
Ja, genau. Die Universität des Opus Dei in Rom. Da habe ich 2 Jahre Philosophie studiert.
Das war nicht das, was Sie wollten. Dann konnten Sie in Deutschland Theologie studieren und haben ein Stipendium bekommen. Mhm. Das war der Anfang von dem, dass Sie, also einmal gab es ja diesen einen Pater, mit dem Sie sich austauschen konnten. Aber dann gab es eben auch noch zum ersten Mal wieder ein Stückchen materielle Freiheit, also 700, 800 Euro im Monat, die das Stipendium Ihnen gegeben hat.
Genau, und das war, und ich würde auch sagen, sogar die Philosophie in Santa Croce war wichtig für mich, weil ich bin aus dem Haus rausgekommen und ich hatte wieder Bücher in der Hand, die ich lesen durfte. Und ich durfte überhaupt wieder denken. Das war zwar noch sehr, sehr eingeschränkt, das war wirklich mehr ein Auswendiglernen von Lehrsätzen, aber es war wieder eine Form von geistiger Beschäftigung, und das hat mich wirklich frei gemacht. Und ich glaube nicht, dass meine Verantwortlichen begriffen haben, wie wichtig mir das war, sonst hätten sie mir das wahrscheinlich nicht erlaubt.
Ich muss das noch einmal nachfragen, damit ich das auch besser verstehen kann. Was war denn die Begründung, dass Sie 7 Jahre oder ich weiß nicht wie viele Jahre überhaupt nicht lesen durften?
Das hätte ich auch gerne gewusst. Die Begründung, die ich bekommen habe, war, du brauchst das jetzt nicht. Mhm. Die Vorstellung war, dass wir das Ideal der Berufung erreichen, indem wir dienen. Und dienen heißt, das zu tun, was die Verantwortlichen sagen, und nicht das, was wir uns wünschen. Und das hat einfach für mich bedeutet, weil ich weiß nicht, ob das jetzt dran gelegen hat, dass ich das auch so gebraucht hätte, intellektuelle Beschäftigung, dass mir das gezielt vorenthalten worden ist. Aber es hat auf jeden Fall bedeutet, dass die Schwestern für die einfachen Arbeiten primär zuständig sind. Und das habe ich eben dann auch jahrelang gemacht.
Sie schreiben in Ihrem Buch, also Sie haben ja gerade gesagt, Sie haben das erst in der Gemeinschaft versucht zu sagen, hier stimmen unsere Strukturen nicht, hier stimmt strukturell etwas nicht, die Novizen werden gebrochen. Und Sie schreiben in Ihrem Buch, die ganze Struktur ist missbräuchlich. Mhm. Wer dort eintritt, ist ein Mittel zum Zweck. Das weiß ich die Seite nicht, aber irgendwo schreiben Sie das. Ja. Aber haben Sie eine Erklärung für sich, zu welchem Zweck denn? Warum sollen, wem dient es denn, wenn Menschen gebrochen werden?
Ja, ich würde sagen, dahinter steckt, diese Struktur ist auch von einer Theologie geprägt, die davon ausgeht, dass es wirklich eine absolute Wahrheit gibt, die durch eine Instanz mitgeteilt wird, und wenn alle sich danach richten, ist alles richtig. Und so, so war das in der Gemeinschaft. Es hat eine Lehre gegeben, ein Charisma hieß das, das der Gründerin anvertraut worden ist. Und die Oberen haben uns gesagt, worin das besteht und was wir zu tun haben. Und die war noch der Überzeugung, wenn sie die Novizen in diesem Geist formen und eben von ihnen verlangen, dass sie nichts anderes denken und nichts anderes fühlen als das, was in diesem Charisma steckt, dann ist das richtig. Und das Leid, das das verursacht, das gehört einfach dazu. Und es ist trotzdem richtig. Und das ist Richtige sieht man daran, dass die Mitglieder dann auch funktionieren. Und wenn jemand nicht funktioniert, dann hat er irgendwas falsch gemacht. Das ist so eine Form von Absolutismus, die sich in den Strukturen dann niedergeschlagen hat.
Ausdruck findet.
Ja.
Sie haben, am Anfang habe ich Sie nach Ihrer Berufung gefragt und Sie haben gesagt, Gott und den Menschen dienen.
Gott und die Menschen lieben.
Lieben?
Ja.
Ah, lieben haben Sie gesagt. Gott und die Menschen lieben. Also da kommt jedenfalls Gott auch heute immer noch vor. Das haben Sie auch erzählt, als Sie den Psalm mitgebracht haben. Und darüber, neben allem, was wir jetzt gesprochen haben, möchte ich eigentlich von der Gemeinschaft wieder weg und zurück zu Ihnen und dahin, wo Sie heute mit Gott stehen. Und das machen wir gleich. Unsere Zeit, Doris Wagner, in der Sendung Menschen im Domradio neigt sich dem Ende zu. Ich finde, das sollte sie nicht, ohne dass wir noch einmal über Gott gesprochen haben. Sie sind schwanger, Sie erwarten Ihr erstes Baby.
Ja.
Was soll dieses Kind über Gott lernen?
Es soll lernen, dass, ja, wie ich das erlebt habe, wie ich klein war, dass Gott immer da ist. Es soll aber auch lernen, dass Gott wirklich immer da ist und dass es darauf vertrauen soll, dass es Gott in seinem eigenen Leben selbst erfährt und sich nicht in die Hände von Menschen gibt, die ihm weismachen wollen, dass sie besser wissen, was Gott von ihm will. Es soll ein Gott erleben, der es liebt, der ihm Freiheit schenkt, der ihm Möglichkeiten gibt und ja, der einfach da ist.
Was würden Sie tun, wenn das mit 15 dieses Kindchen in so eine ähnliche Gemeinschaft gehen will?
Ich hoffe, dass es das nicht tun wollen wird, auch schon, weil es meine Geschichte kennen wird an dem Punkt. Aber ich würde natürlich versuchen, das zu verhindern und würde mir in jedem Fall die Gemeinschaft ganz genau anschauen.
Meine Erfahrung ist, dass man seinen Kindern das geben kann, was man selber hat und nichts anderes. Dass man ansonsten höchstens sagen kann, ich habe das gelesen, dass es das gibt, aber nicht, ich habe das. Und wenn Sie wollen, dass Ihr Kind erfährt, dass Gott es liebt, erfahren Sie das denn selber so?
Ja, das würde ich unbedingt sagen. Also ich habe Gott eben als den erfahren, der mir den Weg aus dieser Verzweiflung heraus gebahnt hat, gegen alle Unwahrscheinlichkeiten, der mir mitten in dieser Verzweiflung einen Menschen geschickt hat, der mir zur Seite gestanden ist, der mir ja, geschenkt hat, dass ich wieder denken konnte, dass ich mich wieder gefühlt habe, dass ich erlebt habe, ich bin was wert. Und ich denke, das ist zutiefst eine Gotteserfahrung, denn wenn Gott die Welt geschaffen hat, wenn er uns Menschen geschaffen hat, dann ist das eine Zusage auch an uns, du sollst sein und du bist geliebt. Und das habe ich erfahren und das habe ich erfahren auf dem Weg nach draußen, auf dem Weg in ein neues Leben. Und deswegen ist Gott der mich herausgeführt hat. Und als der bleibt er auch ganz, ganz wichtig in meinem Leben.
Wie leben Sie das denn, diese Beziehung zu Gott im Moment? Das ist ja auch eine ganz schwierige Frage nach so einer intensiven, so dunklen Zeit.
Das ist sehr schwer auch in Worte zu fassen. Also einmal einfach, Gott ist immer da, jeden Augenblick meines Lebens und er prägt oder ich hoffe, dass er mein Handeln prägt, dass ich aus einer christlichen Ethik heraus handle. Schwierig wird es an den Punkten, wo die Kirche mit ins Spiel kommt. Ich möchte nach wie vor sonntags in die Messe gehen, aber ich spüre immer wieder, dass das schwierig ist, weil mich die Atmosphäre einholt, weil Erinnerungen hochkommen, weil ich zum Teil, je nachdem, auf welchen Priester ich stoße, auf dasselbe Denken stoße, das ich in der Gemeinschaft erlebt habe. Und an den Punkten wird es sehr schwierig für mich.
Und das muss ja auch jetzt nicht sofort passieren. Also es kann ja einfach Es kann sich ja was zeigen, was sich jetzt vielleicht gerade noch nicht zeigt. Ich will nochmal zurückkommen auf die Widmung in Ihrem Buch. Gewidmet haben Sie Ihr Buch Nicht mehr ich, allen, die Ähnliches erlebt haben. Und Sie haben erzählt, es melden sich, es ist noch gerade, es ist ja gerade erst auf die Welt gekommen, das Buch ist Melden sich bei Ihnen Frauen.
Ja.
Wenn Sie jetzt hier so die Gelegenheit haben, würden Sie das unterstützen, dass sich Menschen bei Ihnen melden?
Auf jeden Fall. Ich bin über jede Person froh. Gerade weil ich das selbst erlebt habe, weiß ich auch, was das bedeutet, wenn man die Erfahrung macht, es gibt andere auch. Das bin nicht nur ich. Das ist auch so ein Augenöffner dafür, ich bin gar nicht schuld. Das ist, weil viele Menschen, die Ähnliches erlebt haben, deuten das als Scheitern. Ich bin an meiner Berufung gescheitert. Ich habe irgendwas falsch gemacht und schämen sich dafür. Auch Frauen, die missbraucht worden sind von Priestern, brauchen oft Jahre, bis ihnen klar wird, ich bin missbraucht worden. Mhm. Und der Punkt, an dem man jemand anderen findet, der das auch erlebt hat, der Punkt, an dem man Verständnis findet, der Punkt, an dem man aktiv wird und sagt, ich erzähle das jetzt mal, ich vertraue mich jemandem an und ich überlege, was man machen kann, ist ganz wichtig, einmal zur persönlichen Aufarbeitung, ist aber meiner Überzeugung nach auch sehr wichtig für die Kirche, sich einfach damit zu konfrontieren, dass Menschen in ihrer Mitte, in ihren Strukturen sowas passiert.
Doris Wagner, ich weiß, dass Sie früh aufgestanden sind, um hier sein zu können, und ich weiß, dass Sie in der letzten Zeit viel gearbeitet haben und dass Sie müde sind. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie trotz allem das hier erzählt haben, und ich allen, die zugehört haben, danke ich, und ich hoffe, dass es irgendwas Gutes gibt, was daraus wird. Vielleicht kennen Sie jemanden, den das betrifft, und vielleicht können Sie dem Mut machen, oder vielleicht hat das, was Sie jetzt erzählt haben, Doris Wagner, irgendjemandem, der zugehört hat, Mut gemacht. Das würde mich sehr freuen, dass es einfach, dass es einen Ausweg gibt aus noch so großem Leid. Davon bin ich auch überzeugt, und Sie sagen, Gott ist da, ich glaube mehr. Kann ich am Ende dieser Sendung auch nicht mehr sagen. Vielen Dank, Doris Wagner. Gerne. Vielen Dank allen, die zugehört haben. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.